Dein Gebet aktiviert Gottes Engel. Wenn dir mal bewusst wird und du erkennst, was hinter den Kulissen alles passiert, dann betest du mit mehr Glauben und mit mehr Zuversicht, preis dem Herrn. Ich sag mal, die Botschaft heute Morgen, die hat das Potenzial, dein Glaubensleben zu revolutionieren. Amen. Amen. Also, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Hey, wunderbar, freue mich sehr. Amen. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 14, steht ein wunderbarer Vers, den ich uns einmal vorlese. Und zwar geht es da um Engel. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die die Errettung, das Heil erben sollen? Und das Wort Dienst ist das Wort für Dienst oder Bedienung oder Hilfestellung. Wer kann ab und zu ein wenig Hilfestellung brauchen? Wer lässt sich ganz gern bedienen manchmal? Steht hier da, das Wort Diakonia ist das Wort für Dienst. Also die Engel sind ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Und die, die das Heil erben sollen, sind natürlich die Christen, sind die Kinder Gottes. Amen. Also ich finde das ganz wunderbar. Der erste Punkt ist, Engel bringen neue Kraft. Als Jesus in Gethsemane gebetet hat, heißt es in Markus Kapitel 14, wurde er sehr betrübt und geängstigt. Jesus wurde betrübt und geängstigt. Und er hat zu Petrus, Johannes und Jakobus gesagt, geht mit mir, wacht mit mir und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und dann geht er einen Steinwurf weit weg, fällt nieder und fängt an zu beten. Wir wissen, was er gebetet hat. Was hat er gebetet? Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Amen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also Jesus hatte keine Lust, Gottes Willen zu tun, wie du manchmal. Nur sein Wille, also der Wille Gottes für Jesus, der war wesentlich schwieriger als alles, was Gott uns zumutet. Und er hat gebetet. Und dann kam er zu seinen Jüngern und die haben geschlafen. Also von seinen Jüngern, von seinen engsten Mitarbeitern, von seinen besten Freunden hat er in der Stunde seiner höchsten Not keine Hilfe bekommen. Kann sein, dass du in der Stunde deiner höchsten Not, deiner größten Krise auch keine menschliche Hilfe bekommst. Willkommen im Club. Jesus sieht es und er geht wieder und er betet noch einmal. Er betet dasselbe noch einmal. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn möglich, wenn nicht. Und das macht er ja, wie gesagt, dreimal. Wenn Jesus dreimal betet, dann ist es nicht so schlimm, wenn du auch dreimal betest. Nur wenn du tausendmal betest, musst du dich hinterfragen. Jesus ist auf jeden Fall dran geblieben und er hat heftiger gerungen. Er hat sich voll auf Gott konzentriert und er hat gebetet. Er hat gesagt, okay, gut, wenn ich da jetzt durch muss, dann brauche ich Hilfe. Und dann kannst du nachlesen, im Lukas Kapitel 22, Vers 43 heißt es, und es erschien ihm ein Engel, der ihn stärkte. Ich finde es gut. Menschliche Hilfe? Nein. Gottes Hilfe durch Engel? Ja. Sein Gebet, das Gebet Jesu, hat Engel aktiviert. Dein Gebet aktiviert auch Engel, zeige ich dir noch heute. Wir legen nur einige Grundlagen und mein Punkt im Moment ist der, Engel bringen neue Kraft. Du betest und Engel bringen neue Kraft. Du bist fertig, du bist schlapp. Was auch immer, du brauchst Hilfe ganz dringend. Du bist überfordert mit deiner Situation. Du hast keine Lust, in diese Familie zurückzugehen. Du hast keine Lust, auf die Arbeit zu gehen morgen. Du hast keine Lust, mit diesen Kindern weiter deine Zeit zu verbringen oder mit diesen Eltern. Es gibt ja alles. Was magst du? Setze dich in die Wirtschaft und betrinkst dich? Gehst du zu deinen Kumpels und kiffst dir die Bühne voll? Oder gehst du zu Gott, faltest die Hände und sagst, ich brauche Hilfe. Mach mal was mit diesen Engeln, wie dieser Pastor da gesagt hat. Und genau das passiert. Ein Engel erscheint ihm und stärkt ihn. Lass mich vielleicht Folgendes noch über Petrus sagen, das ist sehr interessant. Als Jesus Petrus braucht, schläft Petrus und ist keine Hilfe. Als Jesus Petrus nicht mehr braucht, wird Petrus hyperaktiv. Bei der Gefangennahme. Er zückt das Schwert und fängt an draufzuhauen. Herr, ich befreie dich jetzt, ich helfe dir, jetzt helfe ich dir, Herr. Und Jesus sagt, steck das Ding wieder weg, dein Schwert wieder weg, denn wer das Schwert benutzt, wird durch Schwert umkommen. Wenn du dir mit der Polizei eine Schießerei lieferst, kann sein, dass du drin umkommst. Passiert heute mehr als früher, weil andere Gestalten auf den Straßen unterwegs sind heutzutage. Aber Jesus hat schon gesagt, hey, pass auf mit diesem Zeugs, mach da nicht mit, denn es kann sich übel rächen, kann sich das. Kommst du mal an den Falschen und dann hängst du drin. Na, und Jesus sagt, tu das Ding weg, ich brauche dich später noch als Apostel, du wirst hier jetzt nicht von dieser Polizei, die da kommt, zu Frikassee verarbeitet. Spinnst du oder was? Also wir halten mal fest, als er menschliche Hilfe braucht, kriegt er keine. Als er keine menschliche Hilfe mehr braucht, ist die falsche Hilfe da. Kann dir auch passieren. Es ist gut, wenn du dich zurückziehst und wenn Gott und du richtige Freunde werdet. Und wenn ihr euch im Gebet austauscht, denn er hilft dir tatsächlich, er aktiviert seine Engel. Sag mal mit mir, dein Gebet aktiviert Gottes Engel. Das ist hier passiert. Und Jesus betet noch weiter, er ist voll drinnen und er schwitzt buchstäblich Blut. Also das ist ein extremer Stress. Diesen Zustand gibt es tatsächlich und den hat Jesus hier, also höchster Stress überhaupt. Aber im höchsten Stress, als er wirklich am tiefsten Punkt ist, emotional und überhaupt, kommt ein Engel und füllt ihn mit neuer Kraft. Bet du auch. Sag, Herr, füll mich mit neuer Kraft. Und dann ist Jesus völlig anders. Keine Angst mehr, keine Furcht mehr. Diese Ketten der Furcht und der Angst sind jetzt gesprengt, die sind jetzt weg. Er ist voller Zuversicht, voller Gnade, voller Kraft. Und als dann die Gartentür quietscht und die Soldaten reinströmen, ja, mit Skimaske auf und so weiter, Gewehr im Anschlag und ihn verhaften wollen, ist er ganz, ganz easy drauf. Er sagt, wen sucht ihr denn? Jesus von Nazareth, ich bin's. Dann fallen sie alle unter der Kraft Gottes zu Boden. Sehr, sehr interessant alles. Jesus sagt zu Petrus, der das Schwert gezückt hat und draufhaut, steckt das Ding weg. Denkst du nicht, dass ich sogar jetzt noch den Vater um 12 Legionen Engel bitten könnte und er würde sie mir senden? Es ist nicht die Zeit für Befreiung, jetzt ist die Zeit für Leiden. Jetzt ist meine Zeit, ans Kreuz zu gehen, da. So ist es passiert. Wir halten mal Folgendes fest. Wir sehen Folgendes. Jesus bekommt Kraft vom Engel, aber er spricht nicht mit dem Engel. Er betet nicht zu Engeln. Er bittet nicht einmal um Engel. Also halten wir mal fest, wir reden nicht mit Engeln, wir gebieten Engeln nicht, wir beten nicht zu Engeln schon gleich gar nicht, ja, verehren die auch nicht und so weiter, machen wir alles nicht. Jesus sagt, ich könnte den Vater bitten, dass er mir Engel gibt. Aber das mache ich jetzt nicht, und zwar freiwillig und ausdrücklich nicht, ist jetzt nicht dran. Also, du bittest nicht, du befehlst nicht deinem Schutzengel, machen nämlich, die Leute machen alles Mögliche. Befehl deinem Schutzengel, dies, das und jenes zu tun. Nein. Nein, hast du das gehört? Nein, du sprichst nicht mit Engeln. In erster Linie betest du zum Vater im Namen Jesu. Und er, nicht du, er setzt seinen Engel in Gang, setzt sie frei und dann läuft's. Aber manchmal musst du dranbleiben. Es ist offensichtlich nicht so, dass sofort sich was tut. Im ersten Moment, Jesus musste wirklich durch ein emotionales Tal gehen. Aber dann hat Gott ihn erfüllt mit neuer Kraft. Und dann ist er ans Kreuz gegangen. Er ist zerschlagen worden am Marterpfahl, ja, gegeißelt worden. Dann ist er am Kreuz gehangen und er hat nicht angefangen zu betteln, zu flehen, zu fluchen, alles Mögliche zu machen. Er war ruhig, er war stark, er war kraftvoll. Er hat sich noch um seine Familie gekümmert, hat seine Mutter dem Johannes anbefohlen und hatte diese Dinge gemacht. Er hat seinen Quälgeistern vergeben. Sowas kannst du nicht einfach so als Mensch. Die Kraft Gottes hat ihn gestärkt. Gott bringt auch dir neue Kraft. Also das ist mein erster Punkt. Du redest nicht mit Engeln, du sprichst nicht mit Engeln, sondern du siehst es nur jetzt im Geist. Du bittest Gott und du weißt, ein Engel ist jetzt unterwegs zu mir und gibt mir neue Kraft. Das hat er bei Jesus gemacht. Ich bin in Christus. Wenn ich in Christus bin, dann treffen mich alle Segnungen des Christus. Dann gilt alles, was für den Christus gegolten hat, auch für mich. Also wenn der gestärkt wurde in seiner Stunde der Not, dann werde auch ich gestärkt werden in meiner Stunde der Not. Und in dem Moment, in dem du anfängst, es zu sehen, innerlich, glaubst du ganz anders, freust du dich ganz anders, Halleluja, und bist zuversichtlicher im Gebet. Engel sind die ganze Zeit im Dienst Christi schon unterwegs gewesen. Ein Engel hat den Stein weggewälzt von seinem Grab. Als die Frauen ins Grab gegangen sind, waren dort Engel und haben mit ihnen geredet, haben ihnen gesagt, was sie machen sollen. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und die Jünger gar nicht mehr aufhören konnten, ihm nachzustarren, auf die Wolke, die ihn aufgenommen hat, zu starren, waren plötzlich zwei Männer da in weißen Gewändern und haben zu ihnen gesagt, was glotzt ihr so? Geht in die Stadt und wartet auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die jetzt demnächst kommt. Denn der Christus, der gegangen ist, der wird genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt gehen sehen. Oh, Halleluja. Er kommt wieder, preist dem Herrn, haben die Engel seinerzeit gesagt. Und jetzt mein nächster Punkt, der ein wenig länger wird. Und zwar, Gebet aktiviert Schutzengel. Gebet, ihr Lieben, ist eine Waffe. Lass mich noch beten. Halleluja. Vater, wir stehen wieder vor dir. Und Herr, wir bitten dich heute um Licht, Licht von Gott, dass wir nicht nur die Welt mit unseren Augen sehen, sondern mit den Augen Gottes, Herr, dass wir deine Realität auch wahrnehmen. Vater, wir bitten dich, dass du heute Morgen Ketten sprengst. Vater, die Ketten der Angst, die Ketten der Sorge, die Ketten der Krankheit, die Ketten der Not. Vater, dass du die sprengst und abfallen lässt von uns. Vater, wir bitten dich um göttliche, inspirierte Information. Worte Gottes, die uns in unserem Herzen treffen, bewegen, Vater, und uns Richtung geben im Namen des Herrn Jesus. Vater, wir bitten dich außerdem, dass du unsere Feinde einschlafen lässt, energielos machst, neutralisierst, Vater. Und Vater, wir bitten dich außerdem, dass du uns Türen öffnest, neue Türen, im Gebet neue Level erschließen tust, Vater, dass wir dein Reich kraftvoll hier unten auf der Erde voranbringen, im Namen Jesu. Und wer kann, der sage Amen. Amen. Amen, Halleluja, gut. Also, mein zweiter Punkt ist folgender. Gebet löst, aktiviert Schutzengel. In Apostelgeschichte Kapitel 12 sehen wir dramatische Sachen. Das ganze Kapitel ist extrem wichtig. Und zwar am Anfang des Kapitels ist es so, dass die Gemeinde noch sich freut und alles wunderbar läuft. Aber plötzlich, quasi aus heiterem Himmel, schlägt ein Blitz ein. Die Regierung fängt an, die Gemeinde zu verfolgen. Nicht, weil sie was Böses getan haben, sondern ganz einfach, weil die eine Bedrohung für ihre Macht sind. Wenn die jetzt Jesus predigen, ja, dann ist es halt so eine Sache. Wenn die predigen, Jesus ist König und überhaupt und Jesus ist der hohe Priester, ja, was macht dann der hohe Priester der Juden? Schwierige Sache. Und Herodes, der ein sehr weltlicher Herrscher war, sehr griechisch inspiriert war, der lässt Jakobus, den Bruder von Johannes, einen der engsten Freunde, einen der drei engsten Freunde von Jesus, verhaften. Er lässt ihn verhaften. Und die Gemeinde denkt sich, ach, na ja, der ist ja Jakobus. Jakobus ist Jakobus. Jakobus ist einer der besten Freunde. Jakobus ist der Bruder von Johannes. Für den brauchen wir überhaupt nicht beten. Hey du, der betet selber und dann kommt der wieder raus aus diesem Gefängnis. Das ist nur vorübergehend. Das ist nur eine vorübergehende Krise. Und dann plötzlich ist Jakobus tot. Herodes hat Jakobus mit dem Schwert töten lassen. Und jetzt geht natürlich eine kalte Welle der Ernüchterung durch die Gemeinde. Plötzlich stehen denen die Haare zu Berge. Plötzlich ist die LED-Wand hinter ihnen ja dunkel. Da ist ein graues Bild, ein Bild von Jakobus in Grautönen drauf, mit einem schwarzen Band, weil er gestorben ist, weil er tot ist. Alle sind extrem ernüchtert. Wo war die Hilfe Gottes? Wo waren seine Engel in dieser Situation? Warum hat sich da nichts getan? Was ist da los? Als Herodes sieht, dass es den Juden gefällt, also nicht allen natürlich, sondern nur der Oberschicht, denen, die was zu verlieren haben, die was abzugeben haben an die Christen, als er sieht, dass es denen gefällt, lässt er den Petrus auch noch festnehmen. Und jetzt wissen Sie ja, was passiert, wenn man nicht betet für seine Apostel. Jetzt wissen Sie ja, was passiert, wenn man nicht betet für die Pastoren, für die Prediger, für die geistlichen Leiter. Es kann sein, dass mit ihnen ein kurzer Prozess gemacht wird, buchstäblich, kurzer Prozess. Und dann sind sie verräumt. Deswegen trifft sich die Gemeinde jetzt hier und da und dort und auch im Haus der Mutter von Johannes Markus, dem Autor, dem Schreiber des Markus-Evangeliums. Und dort beten sie. Es geschah aber, heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 13, ein anhaltendes Gebet für ihn von der ganzen Gemeinde. Finde ich gut. Die Gemeinde hat es gerafft. Wenn wir den behalten wollen, müssen wir für ihn beten. Ansonsten kann es sein, dass er plötzlich nicht mehr da ist. Und unfreiwillig. Ja, das wollen wir definitiv nicht. Das wollen wir auf keinen Fall. Amen. So beten sie also. Und sie beten voller Begeisterung. Und Petrus liegt in der Zwischenzeit im Gefängnis. Bewacht von 16 Soldaten. 4x4 Soldaten. Er liegt im inneren Gefängnis drinnen. Und links ein Soldat, rechts ein Soldat. Er ist gebunden mit zwei Ketten. Soldat links, Soldat rechts, an dieser angekettet. Also er kommt nicht weg, er ist geliefert, er ist eingesperrt, basta. Und plötzlich passiert was Interessantes. Licht geht an in diese Gefängniszelle. Wohlgemerkt, es war vor Edison. Es war vor der Glühbirne. Plötzlich geht ein Licht an und es ist ein warmer Schein. Es ist gut, wenn das Licht angeht in der Gefängniszelle. Es ist gut, wenn das Licht in deiner Gefängniszelle angeht. In deiner elenden Situation, mit der du überfordert bist. Und nicht rauskommst aus eigener Kraft. Im Hintergrund wird gebetet, das vergessen wir nicht. Und dieses Gebet, das aktiviert jetzt die Engel Gottes. Und jetzt kommt tatsächlich ein Engel. Und das Erste, was er bringt, ist Licht. Jetzt, wenn Petrus aufwacht, sieht er nicht mehr nur die natürliche Realität, sondern die geistliche Realität Gottes auch, nämlich den Engel. Es ist gut für dich, wenn du Licht hast und nicht nur die natürliche Realität, sondern auch die geistliche siehst. Du lebst leichter, wenn du weißt, es umgeben dich Engel, Gott hat die Kontrolle, es ist alles gut. Du bist da nicht selber am Rotieren und am Probleme lösen. Du vertraust viel leichter. Deswegen sage ich dir heute Morgen, Engel werden aktiviert durch dein Gebet. Das Gebet der Gemeinde hat diesen Engel aktiviert. Und das Erste, was er gebracht hat, ist Licht. Aber Petrus, der hat so fest geschlafen, der hat seine eigene Hinrichtung beinahe verpennt. Ja, der muss hingehen und muss ihn wachschütteln. Und Petrus schaut sich um, er sieht das Licht, er hört die Ketten rasseln und dann sieht er diesen Engel. Und er denkt sich, gut, trifft sich, gut, ich habe eine Vision, das ist spitze. Das ist nicht das erste Mal, dass er eine Vision hatte, hatte er in Kapitel 10 schon mal. Aber wenn du im Gefängnis bist und plötzlich ist da Licht und ein Engel, dann begrüßt du das. Dann sagt dieser Engel, steh schnell auf. Und in dem Moment, in dem Petrus schnell aufsteht, fallen die Ketten von ihm ab. In dem Moment, in dem du anfängst, Gottes Wort zu befolgen, seinem Boten ernst zu nehmen und es zu tun, was er sagt, fallen bei dir auch die Ketten ab. Also die Gemeinde betet und bei Petrus fallen die Ketten ab. Ich finde es wunderbar. Du betest und deine Ketten fallen auch ab. Die Ketten fallen ab und nicht nur die natürlichen Ketten, nicht nur die äußerlichen Ketten, sondern auch die Ketten von Angst, von Sorge, von Hinrichtungsbangigkeit. Wer kann sich vorstellen, dass es nicht schön ist in der Nacht vor der Hinrichtung? Ja gut, manche nickt und sagen, ja, hast du schon mal im Fernsehen gesehen, ne? Da waren die immer ganz nervös, als sie hingerichtet werden sollten. Ja genau, Petrus war da wesentlich entspannter offensichtlich. Jesus hat ihm ein langes Leben verheißen. Das kommt auch dazu, und das hat er ernst genommen, diese Verheißung seiner Zeit am See Genezareth, die ihm Jesus zugesprochen hat. Aber jetzt gilt's und jetzt ist der Engel da. Und er steht auf und die Ketten fallen ab. Die natürlichen Ketten fallen ab. Und Sorge und Angst und alle diese Dinge, die fallen außerdem ab. Es ist wunderbar. Und ich sage dir mal eins, Engel gehen durch die Reihen. Und wenn du heute Morgen gut zuhörst, dann fallen auch bei dir die Ketten ab. Das Gerassel und das Geklapper, das dich die letzten Tage und Wochen beschäftigt hat, das sich runtergezogen hat, buchstäblich. Ja, an der einen Hand warst du vielleicht angekettet mit einem belastenden Familienmitglied, von dem du nicht wusstest, wie du jetzt mit dir umgehen solltest. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht einen Kollegen, ja, mit dem du nicht wirklich auskommst und nicht weißt, was du mit ihm machen sollst. Diese Ketten fallen ab. Dir wird Weisheit und Licht gegeben. Und dann sagt dieser Engel, du zieh dich an, zieh deine Schuhe an, wirft dein Obergewand um, dann weiß er, ah ja, wir bleiben jetzt nicht hier, sondern es geht an einen anderen Ort. Manchmal hilft es, sich an einen anderen Ort zu begeben. Amen. Okay, lassen wir jetzt mal so stehen. Und dann sagt der Engel, komm. Und Petrus geht dem Engel nach. Und wisst ihr, was seine Feinde machen? Wisst ihr, was seine buchstäblichen Todfeinde machen? Die Ratzen, die schlafen, die kriegen nichts mit, die bekommen nichts mit, die sind von Gott sediert worden. Ein göttliches Betäubungsmittel, dass sie nicht aufwachen. Denn ich sagte mal so, dieses Rumgeklappere da mit den Ketten und dieses Aufstehen, wir wissen ja, Petrus war kein ruhiger Typ. Na, der macht sich da erstmal breit und überhaupt, ja, und schiebt den Soldaten vielleicht mal weg da, damit er sich hinsetzen kann und so. Alles drinnen, aber die wachen nicht auf. Engel aktivieren Kräfte, die deine Feinde einschlafen lassen. Neutralisieren. Sag mal jemand, preis dem Herrn. Na, vielleicht hast du keine Feinde, umso besser. Aber wenn du jemanden hast, der dir wirklich schaden will, dann bet für den und bitte den Herrn. Herr, lass sie doch den Angriff einfach verpennen. Herr, nimm ihm doch einfach die Lust, nimm ihm die Begeisterung an der Vernichtung. Herr, come on. Und weißt du was? Wir haben biblisches Vorbild, genauso ist es passiert. Diejenigen, die ihn töten wollten, die ihm schaden wollten, die haben das verpennt. Und am nächsten Tag, als Petrus dann schon über alle Berge war, sind die auch wieder aufgewacht. Und Herodes hat auch gesehen, dass sie aufgewacht sind. Und dann hat er sie gefragt, wo ist euer Gefangener? Keine Ahnung. Ja, ihr habt noch die Ketten dran, aber der Petrus ist weg. Was ist also los? Ihr habt ihn denn kommen lassen? Nein, du, das haben die nicht geglaubt. Und was dann passiert ist, ist Folgendes. Nicht Petrus ist hingerichtet worden, sondern seine Henker sind hingerichtet worden. Denn es heißt in Apostelgeschichte Kapitel 12, Herodes ließ sie abführen. Wenn sie nicht getötet worden sind, dann sind sie im Gefängnis gelandet. Aber ich garantiere dir eins, sie sind gestorben, weil sie diesen Petrus haben laufen lassen. Sie hatten keine Wahl. Was wir sehen ist Folgendes. Der Herr wird deine Feinde dahin geben für dich. Er wird dich retten und die anderen, wenn die untergehen, sollen sie untergehen. Gott rettet dich auf Kosten deiner Feinde. Das lässt dir mal einsinken. Sollte auch dein Herz ein wenig beruhigen. Das hat er damals gemacht und er ändert sich nicht. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja. So ist der Herr zu dir. Amen. Und jetzt folgt er dem Engel nach. Wir folgen jetzt nicht buchstäblich Engel nach, sondern wir folgen dem Wort Gottes nach. Der Engel hat gesagt, komm, ne, und wir folgen Jesus nach, so wie wir es erkennen, so wie wir sehen. Und wenn Gott was zu uns sagt, dann tun wir das. Amen. Wenn irgendwie was bei uns ankommt, eine Weisung in unser Herz hineinkommt, dann befolgen wir die. Denn dann passiert was Interessantes. Wenn du dem Engel nachgehst, wenn du dem Wort Gottes folgst, gehen Türen auf, von selber. Türen, die jetzt für dich verschlossen sind, werden geöffnet durch den Engel Gottes. Eigentlich heißt es, der Engel musste gar nichts machen. Die Türen haben sich von selber geöffnet. Die Gefängnistür hat sich geöffnet. Deine Gefängnistür öffnet sich heute Morgen auch. Halleluja. Deine Ketten der Gebundenheit fallen ab. Deine Gefängnistür öffnet sich. Und der Engel führt dich heraus durch die erste Tür der eigentlichen Zelle. Und dann geht auch noch die Gefängnistür selber auf, also auf des ganzen Gefängnisses, die eiserne Tür zur Straße hinaus. Und plötzlich ist Petrus wieder in Freiheit. Dann gehen sie eine Straße entlang, ist ja Nacht. Und dann plötzlich ist der Engel weg. Und Petrus wacht auf, er kommt zu sich. Und er sagt, das war ja gar keine Vision. Es ist ja wirklich passiert. Sag mal mit mir, Engel helfen wirklich? Nicht nur so visionsmäßig im Kopf und eindruckmäßig und alles, sondern wirklich in der wahren Welt. Halleluja. Dann hört er auch schon, ja, den Gleichschritt von einer Patrouille, die hier ums Gefängnis marschiert. Und er denkt sich, ich schaue, dass ich Land gewinne. Und dann geht er in die nächste Gasse und in noch eine Gasse. Und dann stellt er fest, er ist in der Nähe des Hauses von der Mutter von Johannes Markus, wo sich die Gemeinde trifft. Offensichtlich ein großes Haus mit einer großen Halle, wo sie sich treffen können. Und er geht jetzt an das Tor dieses Gutes und er fängt an drauf zu klopfen, bum, bum, richtig mit der Faust, damit die es auch hören. Es ist ja Nacht. Aber hinter der Mauer beten sie für ihn, das weiß er natürlich nicht. Und er donnert jetzt also an die Tür dieses Hofs, dieses Guts und eine Magd, Rode, also auf Deutsch Rose. In Bayern wäre sie die Rosel gewesen. Die kommt jetzt also an, macht die Luke auf, schaut raus, sieht Petrus, blinzelt, schaut Petrus nochmal an. Er ist es wirklich. Macht er die Luke wieder zu, rennt so schnell wie sie kann ins Haus hinein und sagt, Petrus steht vor der Tür. Und alle, die noch beten, laut in Sprachen beten und weinen und vorm Herrn knien, ja, und richtig so schön, verstehst du, im Gebet sind, so richtig einen Schmerz für Petrus empfinden, und sich gar nicht beruhigen lassen, die schauen kurz mal auf und dann beten sie weiter. Und sie sagt, er steht wirklich draußen. Und dann werden sie alle ruhig. Und die Mutter von Johannes Markus oder sonst ein Leiter kommt und sagt, ha, ha. Und sie sagt, nein, doch. Und dann schauen sie sich an und sagen, das kann nicht sein, ja, der ist ja im Gefängnis, wie kann der also vor der Tür stehen? Und dann kommen sie auf diesen leicht esoterischen Gedanken, also was sich die Leute denken, es ist sein Engel. Seit wann schaut ein Engel aus wie du? Wir wissen nicht, wie unser Engel ausschaut. Ich habe meinen Engel noch nicht gesehen. Du wahrscheinlich auch nicht, nehme ich mal an. Aber die sagen, das ist sein Engel. Die kommen mit den eigenartigsten Entschuldigungen an, dafür, dass ihr Gebet, das sie so heiß und innig und inbrünstig gebetet haben, jetzt doch nicht erhört worden ist. Die beten zwar, aber sie beten mit mäßig Glauben, sage ich jetzt mal. An eine echte Befreiung glauben sie gar nicht. Aber das macht nichts. Weißt du, was passiert? Ihr Gebet hat Gottes Engel aktiviert und er ist aktiv geworden. Während die noch im Kleinglauben verharrt haben und nichts gemacht haben, hat der Engel schon längst Petrus in die Freiheit geführt und es donnert immer noch weiter an die Hoftüre und da gehen sie endlich raus. Die ganze Gemeinde strömt aus dem Gebäude, macht die Tür auf und Petrus steht draußen und dann ist das Geschrei natürlich groß, so laut, dass die Nachbarn schon fast hören. Lichter gehen an, überall links und rechts. Und Petrus sagt, Mensch, halte die Klappe, ich bin doch jetzt gerade erst aus dem Gefängnis gekommen, seid leise, ich will nicht schon wieder hin. Sie machen die Tür zu, sie besprechen sich kurz und dann geht Petrus an einen anderen Ort. Denn bisher war sein Wirken auf Jerusalem beschränkt. Jetzt aber kann er in Jerusalem nicht mehr wirken. Gott hat ihn buchstäblich in den Hintern getreten und haut ihn raus aus Jerusalem. Jetzt muss er in die Umgegend gehen. Und das macht er. Also was ist passiert? Eine neue Tür ist aufgegangen. Ein neues Level ist aufgeschlossen worden für den Dienst von Petrus. Und du sagst, ja gut, das war jetzt Petrus. Ich habe noch ein wunderbares Beispiel, das so ähnlich ist, aus dem Alten Testament. 2. Könige, Kapitel 6. Da befindet sich der Prophet Elisa in Dothan. Er war ein sehr erfolgreicher Prediger. Er hat sehr erfolgreich geweissagt. Er hat von Gott Geheimnisse mitgeteilt bekommen. Immer wenn der Feind angegriffen hat, hat Gott dem Elisa gesagt, wo er angreift, dann konnten sie sich verteidigen. Das ist gut. Wenn du jemanden hast, der von Gott hören kann und Probleme schon immer antizipiert, also erwartet, denn dann kannst du, wenn du weißt, da kommt ein Problem, dann kannst du dich dagegen wehren, kannst du dich wappnen dagegen. Amen. Wenn du weißt, es kommt eine 7-jährige Hungersnot, dann tust du jetzt schon mal ein bisschen sparen. Wenn du weißt, es kommt eine Rezession oder eine wirtschaftliche Depression, dann wirst du nicht mehr so oft zum Essen gehen und nicht mehr so oft in Urlaub fahren, sondern dich auf was anderes konzentrieren. Umschichten und so weiter. Und irgendwann kriegt es natürlich der Gegner mit, in dem Fall hier der König von Aram, und er lässt dann, als er herausfindet, wo Elisa wohnt, lässt er diesen Ort belagern. Er kommt mit einem großen Heer. Er kommt mit Rossen und mit Streitwagen kommt er an, also mit dem Äquivalent von Panzern. Wegen einem Propheten, wegen einem, der nachrichtendienstlich richtig gut ist. Und der Diener des Propheten, der menschliche Diener, der menschliche Diakon, der steht morgens auf, geht hinaus in die frische Frühe und schöpft Wasser vom Brunnen und dann stellt er fest, wir werden belagert. Da ist eine Armee um uns herum. Oh. Und dann geht er wieder rein zu Elisa und sagt, wir werden belagert, wir werden belagert. Und Elisa geht raus und blickt sich um und lächelt. Der alte Mann lächelt. Der alte Mann und der Knabe, die personifizierte Hilflosigkeit, zumindest der Alte lächelt. Der hat schon lebenserfahren, der hat Gott schon mal öfters arbeiten sehen und wirken sehen. Der weiß, dass Gott Engel aktiviert durch Gebet. Der lächelt, während sein unerfahrener junger Diener Angst hat. Und dann betet unser Elisa. Er sagt, Herr, gib ihm Licht. Und plötzlich geht das Licht an in seine Gefängniszelle der Angst. Und wie bei Petrus sieht er plötzlich nicht nur die Soldaten im Natürlichen, die ihn belagern, sondern er sieht außerdem die Engel Gottes, feurige Rosse und Streitwagen Gottes. Elisa sagt, mehr sind mit uns als mit ihnen. Auf unserer Seite kämpfen mehr als auf der Seite des Feindes. Als ich noch nichts getan hat, als er noch blind war für die übernatürliche Welt und nicht gewusst hat, dass Gebet Engel aktiviert, hat er gesagt, wir sind nicht mehr. Das sind Tausende von Soldaten und Elisa, eins, zwei. Da draußen Tausende. Und du sagst, wir sind mehr und dann kriegt er plötzlich Licht. Er bekommt Licht und plötzlich sieht er die Welt mit geistlichen Augen. Ist wunderbar. Ich bete, dass du auch einen solchen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis Gottes bekommst. Das kannst du ruhig öfter mal beten. Hat Paulus auch gemacht, steht im Epheser Kapitel 1, Vers 17. Powergebet, Supergebet, musst du unbedingt dir angewöhnen, dafür zu beten. Denn du lebst leichter, du lebst anders, wenn du weißt, es tut sich was hinter den Kulissen. Ja? Du musst nicht mehr alles selber machen, sondern er tut es. Und es kann sein, dass du erst dann so richtig einen Durchbruch im Glauben und in der Zuversicht bekommst, wenn dir das bewusst wird. Bisher hast du immer so ins Neblige hineingebetet, um mit wenig Zuversicht. Ab heute kannst du das ändern. Jetzt hast du für deinen Kopf etwas zum Vorstellen. Du kannst sehen, wie die Engel Gottes aktiv werden. Das kannst du dir vorstellen. Elisa hatte das Licht schon, der Diener hatte das jetzt auch. Diener entspannt sich sofort. Seine Ketten der Angst und der Sorge, die fallen ab von ihm. Und das nächste ist, die Soldaten kommen zu ihm und sagen, wo ist der Prophet? Und Elisa, der sagt, folgt mir. Er macht jetzt das, was der Engel für Petrus gemacht hat. Folgt mir. Und dann folgt die Heeresmacht der Aramäer, dem Elisa, und er führt sie jetzt hinein nach Samaria, was für die feindliche Armee ein Gefängnis ist. Er führt die hinein in die Stadt, durchs Stadttor, durchs innere Stadttor, bis sie auf dem Marktplatz stehen. Auf dem Marktplatz ist schon die Armee der Israeliten versammelt. Die haben alle Speere in der Hand, die haben alle Schilde, die haben alle gespannte Bögen mit Pfeilen drauf, auf den Fenstern, aus den Fenstern schauen Pfeilspitzen raus, auf den Hausdächern stehen Scharfschützen oben. Die syrische Armee, die steht auf dem Marktplatz und lächelt den Elisa an. Schau, diese Feinde, die schlafen auch irgendwo. Merkt ihr das? Die erkennen die Bedrohung nicht, so wie bei Petrus auch. Die Soldaten geschlafen haben, so schlafen die in Anführungszeichen jetzt auch. Für uns bei unserem Elisa hier. Und sie stehen jetzt in der Zelle drinnen. Es ist wunderbar. Elisa wird nicht aus der Zelle rausgeführt wie Petrus. Seine Verfolger, seine Feinde werden in die Zelle hineingeführt. Auch gut. Finde ich prima. Und dann betet Elisa wieder und sagt, Herr, öffne doch denen die Augen. Und dann wachen die wieder auf innerlich und sie sehen wieder klar die syrischen Soldaten, die aramäischen Soldaten und sie stellen fest, oh, wo ist denn mein Schwert? Oh, das ist ja verschwunden. Wo ist mein Bogen? Der ist auch weg. Und überall starren mich Pfeilspitzen und grimmige Gesichter an. Wir sind geliefert. Es ist wunderbar, wenn die Feinde in einer Situation sind, in der sie geliefert sind. Das macht sie nämlich demütig. Dann passen sie in ein Matchbox-Auto und sind nicht mehr so hochmütig. Sie wissen, mit dir ist nicht zu spaßen. Elisa hat für seine Feinde gebetet. Natürlich hat er nicht gebetet, oh Herr, gib denen Vollmacht und Erfolg. Das magst du auch nicht, so dumm bist du nicht. Sondern du betest anders. Du sagst, oh Herr, schlag dir doch mit Blindheit, dass sie ihre bösen Absichten nicht durchbringen. Lass sie scheitern auf ganzer Linie, Herr. Und der Herr hat es gemacht. Und der König von Israel, der hat gesagt, und was soll ich machen? Soll ich sie massakrieren? Wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit. Soll ich sie massakrieren, mein Meister? Und Elisa überwindet jetzt das Böse mit dem Guten. Er sagt, hallo, würdest du ein Massaker unter Kriegsgefangenen anstellen? Nein, das würdest du nicht. Mach's anders. Setz ihnen ein Festmahl vor. Und dann entlasse sie. Schick sie wieder heim. Denn die Typen, die hier waren, dieses große Heer, das wird dich nicht mehr angreifen. Das wird Israel nicht mehr angreifen, denn sie wissen, sie rennen in ein offenes Messer. Solange die Israeliten mit Gott gehen, solange die zu ihrem Gott beten, solange werden Engel aktiv, solange können wir nicht gewinnen. Es ist gute Nachricht, es ist wunderbar. Und genau das macht der König. Sie tafeln also, sie setzen ihnen ein Festmahl vor, dann essen die und dann gehen sie wieder heim. Und jetzt in Zukunft weigern sich diese Soldaten, Israel anzugreifen. Und es heißt tatsächlich, und die Streifscharen Arams kamen nicht mehr nach Israel hinein. Halleluja. Gebet aktiviert Schutzengel. Sag mal mit mir, Gebet aktiviert Schutzengel. Das haben wir jetzt gesehen. Engel bringen hilfreiche Informationen. Manchmal brauchst du einfach nur die richtige Information. Neulich ist jemand zu mir gekommen, am Mittwoch, hat gesagt, ich bin aus dem fernen Land zurückgefahren nach Deutschland und in Ungarn habe ich plötzlich Autoprobleme bekommen. Es hat gequalmt, mein Auto. Einen Moment hatte ich Panikgefühle, aber dann habe ich mir zu Bewusstsein gerufen, Gott ist mit mir, wer kann gegen mich sein? Alles muss mir zum Besten dienen im Namen Jesu. Und dann ist er heimgefahren mit 100, 120 und er hat es heimgeschafft. Und dort hat ihn dann auf geheimnisvolle Weise, ohne dass die Person Bescheid wusste, die Nachricht ereilt, du, gleich im Nachbarort gibt es einen Vertragshändler für deine Automarke, die nicht häufig ist. Hat er nicht gewusst. Hat er es gewusst, konnte rüberfahren, das Ganze reparieren und so weiter. So hat er ihm geholfen. Information gegeben, Information. Können wir jetzt nicht vertiefen, aber wir sehen das noch. Im Danielbuch Kapitel 9, Vers 20. Dort ist es so, dass der hohe Beamte Daniel, der in Babylon war, einem heidnischen König gedient hat, dass der Bibel gelesen hat, Jeremia. Und er hat in Jeremia irgendwo in Kapitel, ich weiß es nicht genau, 21 oder so, gefunden, dass 70 Jahre über die Trümmer Israels, die Trümmer Judas beschlossen sind und dann wird sich die babylonische Gefangenschaft wenden, dann lässt sich Gott für das Volk wieder erbitten, dann dürfen sie zurück. Das hat er erkannt, das hat er gesehen. Und er hat nachgerechnet. Als wir auszogen aus Israel, als wir ankamen, du, das ist doch jetzt 70 Jahre her. Und dann hat er angefangen zu beten. Er hat gesagt, Vater Gott, ich sehe in deinem Wort hier eine Verheißung, die auf unsere Situation zutrifft. Du hast 70 Jahre Gefangenschaft beschlossen und diese 70 Jahre, die erfüllen sich jetzt. Herr, jetzt ist es Zeit, diese Weissagung, diese Verheißung zu erfüllen. Weißt du, es gibt auch Weissagungen und Verheißungen für dich. Und es ist immer gut, wenn du beim Bibellesen eine Verheißung findest, die dich anspricht. Eine Verheißung, die auf deine Situation passt. Wie mir ist das schon mal passiert? Du hast Bibel gelesen, in aller Unschuld, nichts dabei gedacht und plötzlich bist du auf eine Schriftstelle gekommen, die zu dir gesprochen hat. Also, wenn dir das noch nicht passiert ist, dann hoffe ich, dass dir das mal demnächst passiert. Ja, du liest Bibel und du findest raus, ja, Gott hat zu mir gesprochen. Musst du natürlich deine Nase in die Bibel auch stecken? Oh, haben wir jetzt ein Geheimnis aufgedeckt? Also, er betet auf jeden Fall. Und er ist richtig betrübt, weil sie ja immer noch gefangen sind. Und dabei sollten sie doch eigentlich jetzt in Freiheit ausziehen, die Israeliten. Sie sollten doch zurückgehen ins Land der Väter. Herr, was ist da los? Und er fängt an, seine Sünden zu bekennen und die Sünden seines Volkes zu bekennen. Und es heißt dann, Kapitel 9, Vers 20, während er noch betete und seine Schuld bekannte und die Schuld seines Volkes bekannte, hat ihn plötzlich jemand angetippt. Und er dreht sich um und es war ein Engel Gottes. Es war ein Engel des Herrn, der ihm Information gebracht hat. Wie es weitergeht mit Gottes Plan für Israel, jetzt als nächstes, und wann der Messias kommt. Das hat er ihm auch geoffenbart. Und das hat er dann aufgeschrieben. Also, er hat gebetet, der Mann. Er hat Buße getan für seine schlechten Taten. Er hat eine Verheißung gefunden, die ihn angesprochen hat, die er vor Gott bewegt hat. Und Gott ist darauf eingegangen. Gott hat einen Engel gesandt und hat ihm Informationen gegeben. Weißt du, es ist nicht immer so, dass da ein Engel kommt und dir auf die Schulter klopft und dir Informationen gibt. Es kann vielmehr so sein, dass sich jemand anruft und aus dem heiteren Himmel raus dir eine Information gibt, auf die du gewartet hast. Wie unser Bruder mit seinem Auto. Oder als ich seinerzeit im alten Gemeindegebäude eine Kündigung bekommen habe und wusste, ich muss jetzt also kurzfristig aus unserem Gebäude hier raus, aus dem alten. Was nun? Du fühlst dich da, wie wenn du vor einer Wand stehst und es geht nicht weiter. Und du sagst, Herr, jetzt sind wir geliefert. Aber wir sind nicht geliefert gewesen. Wir haben gebetet. Und Gott hat Engel aktiviert. Dann hat mich jemand angerufen. Einer, den ich nicht gekannt habe. Der mich auch nicht gekannt hat. Der vor irgendwie von mir gehört hat, dass wir ein Gebäude brauchen. Hallo, Herr Heunle, ist Geldesheim etwas für Sie? Und ich sage, Geldesheim sagt mir jetzt nichts. Wahrscheinlich eher nicht. Dann haben wir wieder aufgelegt. Habe ich mir schon gedacht. Und das war's. Geldesheim. Ich rede mit meiner Frau, Geldesheim. Sie fährt zum Einkaufen und fährt aus Neugier in Geldesheim vorbei. Kommt hier am Gebäude vorbei und denkt sich, no, das ist ja ein Gemeindegebäude. Steigt aus und schaut, da sind Stühle gestapelt, das war jetzt vorne im jetzigen Foyer. Komisch. Und sie fährt heim und sagt mir Bescheid. Ja, da gibt es also so ein Gebäude und überhaupt, ja. Und ich denke mir, ja gut, da sind Stühle gestapelt, vielleicht brauchen die einen Nachmieter oder irgendwie sowas. Ich fahre also selber hierher in den Giltare-Ring Nummer 2 in 97505 Geldesheim und steige aus und schleiche um das Gebäude herum und schaue. Und tatsächlich, es sieht wie eine stillgelegte Gemeinde aus. Komisch. Und ich gehe da durch die mannshohen Fenster, sieht man ja, und schaue, was man da sieht. Und es sieht also aus wie halt eine Gemeinde, wo sich nichts tut. Und dann setze ich mich wieder in mein Auto und denke mir, Und dann fährt ein Auto her und halt vorm Gebäude. Und eine Frau steigt aus. Und ich merke, die gehört zu diesem Haus. Und ich denke mir, naja, heute könntest du sie eigentlich mal fragen, was hier Sache ist. Und ich steige wieder aus und sage, hallo. Und dann kommen wir ins Gespräch. Sie zeigt mir das ganze Gebäude. Sie zeigt mir dieser Raum hier, der ist frisch renoviert. Mit allem drum und dran. Neue Teppichboden, neues alles. Aber die Gemeinde, eine schwarzamerikanische Gemeinde, die ist sehr geschrumpft wegen des Irakkriegs seinerzeit. Die sind abberufen worden. Und jetzt haben sie also nicht mehr genug Leute, um die Gemeinde am Laufen zu halten. Die brauchen einen Nachmieter. Und ich habe mir gedacht, ja gut, wir brauchen ein Gebäude. Die brauchen einen Nachmieter. Wir haben uns gefunden. Na, Bussi links, Bussi rechts, Deal, fertig. Wir haben denen viel Geld gespart und die haben uns wirklich geholfen. Wir sind dann sogar einen Monat, bevor unser alter Mietvertrag auslief, hier eingezogen. Gott öffnet eine Tür für dich und es geht weiter, Halleluja. Dein Gebet aktiviert Engel. Wenn du möchtest, dass auch für dich Engel aktiv werden, dann musst du Jesus in dein Leben einladen und dann kannst du beten, dass sich was tut. Wenn du das möchtest und Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann bete jetzt mit. Du lädst jetzt Jesus in dein Leben ein. Sei so gut. Und die Gefängnistüren öffnen sich im Namen Christi. Amen. Okay, wir beten miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt bete und stell dir vor, wie die Engel Gottes aktiv werden. Gottes Segen. Amen.